T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des T3N-Podcasts, in der ich mit Jan Karnert spreche. Jan ist CEO und Co-Founder von Timeless, einer Plattform, bei der man sich Anteile von Wertgegenständen wie zum Beispiel Rolex-Uhren oder Sneaker kaufen kann, um an deren Wertsteigerung teilhaben zu können. Doch bevor wir mit ihm über NFT, Jaguar und den Source Code des Internets sprechen, noch zwei Dinge in eigener Sache. Zum einen ein Hinweis zur Episode aus der vergangenen Woche. Da hatten sich Holger und ich ja gefragt, wie es denn ist, ob auch jemand außerhalb zum Beispiel einer Bundesbehörde an der Grenze zum Beispiel überprüfen kann, ob so ein Impfnachweis echt ist. Und ja, das kann man, uns hat da einen Hinweis auf Twitter erreicht, nämlich mit der App CoughPass-Check vom Robert-Koch-Institut, die zeitgleich mit der CoughPass-App erschienen ist. Einfach auf den QR-Code eines Impfnachweises halten und die App zeigt dann an, ob dieser Impfnachweis echt ist oder nicht. Und das ist natürlich eine gute Idee, zum Beispiel für Kultureinrichtungen, um am Eingang vom Theater mal zu überprüfen, ob der Impfnachweis stimmt. Vielen Dank für den Hinweis. Und die zweite Sache betrifft eine Stellenausschreibung bei uns. Wir suchen nämlich noch einen oder eine Head of Product und Platform Development als Leitung unseres Product und Dev Teams. Wenn du dich dafür interessierst, schau doch einfach mal bei t3n.de/jobs-by-t3n vorbei. Da sind auch noch ein paar andere Stellen, zum Beispiel redaktionelle auch, ist sicherlich was dabei. Guckt mal vorbei, würde uns freuen. So, damit auch genug dazu und wir steigen ins Interview mit Jan ein. Ich begrüße als Gast heute in dieser Ausgabe des T3N-Podcasts Jan Karnert, CEO und Co-Founder von Timeless. Hallo Jan.
Hallo, freut mich.
Bevor wir zu Timeless kommen, habe ich eine Einstiegsfrage an dich. Ich weiß, dass wir in der vergangenen Ausgabe vom Podcast schon mal über NFT gesprochen haben und viele unserer Hörerinnen und Hörer werden wahrscheinlich mit dem Thema auch was anfangen können. Aber um alle abzuholen, erklär mir nochmal ganz kurz für Einsteiger, was sind NFT, was ist das, was kann das?
Sehr gerne. Also Non-Fungible Tokens, wie das ja sozusagen ausgesprochen dann genannt wird, ist eine Art, wie du im Prinzip einen digitalen Twin oder auch ein wirklich pur digitales Produkt auf der Blockchain speicherst. Das können wir, ich glaube, das bekannteste gerade, was durch die Medien gegangen ist, Beeple, also sozusagen das digitale Kunstwerk, das dann bei Christie's für 69 Millionen Dollar verkauft wurde an ja einen jungen Millennial, der relativ viel Krypto hatte. Genau, und das im Prinzip hat ganz, ganz viele Implikationen. Die positivsten sind das, dass sozusagen Künstler jetzt langfristig auch an ihren Werken mitverdienen können. In der einfachen Form, wie ich es probieren würde, meinem Vater zu erklären, es ist ein Kunstwerk, das nur digital besteht, das es aber nachweislich nur einmal gibt und wir damit auch die dementsprechende Besitzthematik nachweisen können und ist ein ganz neuen Aspekt hat, und zwar we programmed money into art, also sozusagen die Verbindung von finanziellen Thematiken oder des Finanzmarktes mit dem Thema Kunst, beziehungsweise dann aber auch mit dem, was NFTs sonst darstellen können, weil Kunst eigentlich nur der Anfang ist.
Ja, nun hat deine Firma Timeless was ja auch irgendwie mit NFT zu tun. Erzähl mal zum einen, was Timeless ist und dann leite mal über, was ihr damit mit NFT zu tun habt.
Sehr gerne. Also genau, also erstmal nochmal, ich bin Jan, ich bin einer der Mitgründer von Timeless und mit Timeless ermöglichen wir Nutzern, in Collectibles zu investieren, wie Sneaker, Uhren, Oldtimer und bald eben auch NFTs. Bei uns kann man für 50 Euro Anteile kaufen über unsere App und zeitnah die Anteile auch mit anderen Nutzern traden. Und wir haben Timeless eigentlich gelauncht, da die Asset-Klasse Collectibles overall bis jetzt nur sehr reichen Leuten zugänglich war.
Und wir sind angetreten, um das zu ändern. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel so einen Sneaker für 5, 6, 700 Euro kaufen wollte, brauchte ich halt das Geld, um das zu machen, ne? Und genau, ihr teilt das auf im Grunde, richtig?
Genau, und die Sneaker, die wirklich spannend sind, wenn man sich so die Asset-Klassen anguckt, jetzt nehmen wir mal die Sneaker, da gibt es ja gerade auch einen Jordan-Schuh, der wurde für 650.000 Euro bei Sotheby's verkauft, Game Worn. Da geht es dann weniger um die 700 Euro, vielleicht so eher um die 20.000, 50.000. Und das ist ja das Thema, also weswegen wir auch ja probieren für eine junge Generation, die anders ihr Geld anlegen muss als ihre Eltern, weil wir keine Zinsen mehr haben, einen Markt accessible zu machen. Weil Status Quo ist das Thema, ich habe als Millennial eigentlich keinen Access zu solchen Deals. Ich habe meistens nicht genug Expertise, um die Wertentwicklung einzuschätzen und auf der anderen Seite vor allem nicht genug Kapital. Mhm. Und das ist ein Riesenproblem, weil selbst wenn wir beide uns jetzt entscheiden würden, Mensch, wir kaufen ein total schönes Jaguar E-Type Cabrio Und wir hätten dafür vielleicht, digital wäre das ein Investment, relativ schlechte Entscheidung, weil wir müssten das irgendwo hinstellen. Wir müssten total hoffen, dass das dann auch funktioniert. Und für Diversifikation wäre das sehr schlecht. Und damit unsere Lösung eigentlich, wir machen den Markt accessible und curated. Das heißt, wir bieten dementsprechend Collectibles und NFTs dann zur Fraktionalisierung an. Und wir machen ihn affordable, weil eben mit 50 Euro pro Anteil und selbst wenn du jetzt 10 Anteile kaufst, für 500 Euro hast du eine Möglichkeit, daran teilzunehmen. Und nicht dieses Klumpenrisiko einzugehen, weil du dich emotional in irgendein Asset verliebt hast und leider dann feststellst, dass die Marktentwicklung nicht so gut war oder im schlimmsten Fall dir da jemand nicht ein Original verkauft hat.
Ihr fokussiert euch bisher auf echte, ich sag mal echte Wertgegenstände, also Dinge, die man anfassen kann, Uhren, Schuhe. NFT werden aber dazukommen, hast du gerade erzählt.
Genau, also man muss dazu wissen, wir sind ja gestartet Februar, 18. Februar genau, damals sozusagen mit dem ersten Schuh an Jordan. Und damals auch die Geschichte, weil wir haben sozusagen ganz lange daran gearbeitet, Produkt, ging endlich live und ich habe mir gedacht, naja, also wenn das jetzt innerhalb von 4 Stunden weggeht, dann wäre das total grandios und wenn es einen Tag dauert, wäre zwar blöd. Und dann war das nach 53 Minuten ausverkauft und unser ganzes Team stand digital auf den Tischen, es war großartig, wir haben den nächsten Schuh gelauncht, das hat 21 Minuten gedauert, der war so 10.000 Euro, dann die erste Uhr für 50.000 Euro, da habe ich auch schon gedacht, okay, das wird wahrscheinlich schwieriger werden und die war dann auch innerhalb von 43 Minuten ausverkauft. Und wir haben das natürlich mit einfacheren Assets getestet und angefangen und es gipfelte dann, ich glaube, nach anderthalb Monaten dabei, dass wir einen Rolex für 100.000 Euro in 21 Minuten verkauft haben und so sehen wir diese Entwicklung der Asset-Thematiken auch. Das Wichtige ist, wir fraktionalisieren ja im Prinzip Collectibles und wir sagen, es gibt Physical Collectibles und es gibt digitale Collectibles und das heißt, relativ zeitnah werden bei uns auch das Thema NFTs als Fraktionalisierung kommen. Das heißt für uns eigentlich der erste Schritt, reale Collectibles zu fraktionalisieren. Das tun wir jetzt gerade mit Uhren, Sneakern und dann eben auch Oldtimern. Und das nächste Thema ist, digitale Collectibles zu fraktionalisieren, weil wir uns als Generation auch darauf geeinigt haben eigentlich, dass digitale Sachen einen Wert haben, ja, ob das nun Bitcoin ist oder jetzt auch Ethereum, selbst wenn es gerade mal wieder ein bisschen runtergegangen ist. Und das wird dann das ganze Thema CryptoPunks werden, das können Packkunstwerke werden, das können Beeple-Kunstwerke werden oder auch Hashmarks. Und als letzten Punkt, also sozusagen in diesem Drei-Schritt-Approach, wird es dann, dass wir Iconic Collectibles wieder launchen, weil es gibt einfach unglaubliche Collectibles und Heritage Brands, die eine Möglichkeit haben, im Prinzip ikonische Collectibles wieder an den Markt zu bringen und somit aber auch in Kontakt zu kommen mit einer komplett neuen Kundengruppe. Das heißt, bei uns ist das inhärent im Geschäftsmodell, im Denken, die dezentrale Art, wie wir sozusagen unsere Technologie aufbauen und auch NFTs nutzen, mit drin. Wiederum war uns klar, dass das doch schon ein relativ verrückter Ansatz ist, mit einer unbekannten Brand eine komplett neue Asset-Klasse nach Deutschland zu bringen. Deswegen wollten wir jetzt nicht gleich anfangen mit dem totalen Knaller und voll nur NFT gehen, sondern diese langsame Heranführung von, hey, man kann in Collectibles investieren, hier die kennt ihr, das sind besondere Uhren, das sind besondere Sneaker, hier nachgewiesener Wertzuwachs. Dann klar, hier gibt's die dementsprechenden Crypto-Punks, die ja jetzt auch, also mal ganz gepflegt, 100.000 Dollar kosten können. Das insgesamte Sales-Volume von Crypto-Punks ist 500 Millionen Dollar gerade, die dann aber eben auch nicht so einfach zu kaufen sind. Also heutzutage hat auch jetzt nicht jeder plötzlich einfach 100.000 Dollar, um dann mal zu hoffen, dass das Thema nach oben geht. Und so haben wir da einen ganz klaren Prozess, wie wir das machen wollen. Und das wird jetzt auch relativ zeitnah passieren, ja.
Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, zu sagen, wir verkaufen per App und Webseite Wertgegenstände in Einzelteilen und später dann auch NFT und Oldtimer sollen ja auch noch kommen?
Genau, also ich glaube erstmal, das kaufen kannst du nur per App. Das heißt, auf die Webseite kannst du dir anschauen. Wir merken, dass da natürlich viele Leute sich auch erstmal informieren wollen. Wer sind diese Leute? Ist das eine normale Firma? Wir sind irgendwie eine deutsche GmbH und auch mit Porsche als Investor. Das hilft natürlich ein bisschen beim Trust, aber sicherlich hat das auch ein Fragezeichen, das ich mir auch stellen würde, wenn ich die Leute nicht kenne. Also die informieren sich auf der Webseite, die downloaden dann eine App und du kannst investieren in der App. Die Grundidee war eigentlich ganz klar, wir glauben, dass Collectibles die dritte relevante Asset-Klasse neben Stocks und Krypto wird für Millennials. Und zwar, das hat ganz verschiedene Gründe. Auf der einen Seite erstmal die Ungerechtigkeit, dass das bis jetzt eine enorm gute Asset-Klasse war, die profitabel klare Returns geliefert hat, die aber eigentlich nur sehr, sehr reichen Leuten zugänglich war. Und das wollen wir demokratisieren. Wir wollen es available for everyone machen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wenn man sieht, gerade die Gruppe der Millennials und dann natürlich auch der Passionate Fans sind unglaublich engaged. Also 42% von Millennials engagen mit Collectibles. Und das ist zweimal so viel wie die Generation Z, ja, also die Leute sozusagen drunter. Und 23% engagen mit NFTs, das ist dreimal so viel wie die Generation Z und zehnmal so viel wie die Babyboomer. Also wir haben in der Generation klare Indikatoren dafür, dass das da ein klares Interesse gibt. Und es ist auch wirklich so, dass wenn wir uns mal die neuesten Collectible-Klassen angucken, wie Sneaker, die wurden massiv getrieben von Millennials. Also dieser ganze Sneaker-Hype etc. kommt über Millennials, hat jetzt gerade gepiekt mit dem 1,8 Millionen Dollar Schuh von Kanye West, der da verkauft wurde. Und es gibt aber auch so, so mal so Kategorien, die komplett established wurden. Also Pokémon-Cards ist mal ein pures Millennial-Ding. Also ich sehe meinen Vater keine Pokémon-Cards kaufen. Und da sehen wir natürlich, dass es auf der einen Seite einen enormen Zug dazu gibt und auch ganz klare Indikatoren, dass Leute sehr interessiert sind. Aber die meisten können nicht teilnehmen an diesem Markt. Und das war natürlich für uns ein Punkt, den wir sehr spannend fanden. Plus, dass wir von der Technologie kommen. Wir finden natürlich so Blockchain, und zwar nicht Krypto, sondern Blockchain hat einen enorm disruptiven Charakter. Den wollten wir dafür nutzen und wollen wir dafür nutzen und haben natürlich dazu, und das muss man ganz ehrlich sagen, auch einfach ziemlich gutes Timing gehabt. Also kurz bevor wir gelauncht sind, ist Wall Street Bets einmal durch die Decke gegangen. Gut, dann gab's das ganze Thema mit Bitcoin. Das ist, glaube ich, sowieso eine sehr volatile Thematik. Mhm. Aber auch, dass alle andere Themen hoch waren, also die oder hoch sind. Die Aktien sind hoch, die Immobilienpreise sind hoch, Krypto ist im Verhältnis immer noch hoch. Wenn man jetzt mal auf 12 Monate zurückguckt, dann sind wir immer noch 280% im Plus. Ich kann heute sagen, heute ist der 24. Juni, 10.13 Uhr. Ich glaube, jetzt liegt es bei 30.000. Wer weiß, wann diese Folge ausgestrahlt wird.
Ich wollte sagen, jetzt müssen wir wenigstens Transparenz an, wann wir aufnehmen. Nicht, dass morgen tatsächlich, also für uns morgen soll die Folge schon kommen, aber dann kann ja schon wieder alles ganz anders aussehen.
Genau, was hat der denn da erzählt? Nein, genau. Und ich glaube, das war natürlich gut vom Timing und wir merken jetzt auch, dass wir einfach enormen Ansturm haben. Also wir haben jetzt Assets gehabt, wir haben ein Back-to-the-Future-Set gehabt, das war ein sehr besonderer Nike-Schuh, der sich sozusagen aus diesem Film dann auch kam. Wir haben dazu ein Marble-Hoverboard gehabt und ein Nike-T-Shirt, das gab es nur 1000 Mal. Dafür gab es 360 Anteile und da haben sich 3000 Nutzer eine Notification draufgesetzt, wann es losgeht. Mhm. Und dann immer um 11, also wir starten immer donnerstags um 11, also Thursday ist Timeless Day. Und dann waren um 11 Uhr einfach 3000 Leute in unserem Payment Flow. Die wollten Anteile kaufen. Das war ungefähr so, wie man sich das beim Oktoberfest vorstellen kann, wenn die Türen öffnen und die sich alle gegenseitig davon abhalten, reinzulaufen. Also da merken wir jetzt dann innerhalb der ersten 100 Tage, die wir jetzt vor kurzem hinter uns haben, dass wir da deutlich schneller mehr Nutzer bekommen, deutlich schneller es jetzt ausverkaufen, als wir das jemals geglaubt hätten. Mhm. Also ich glaube, top war jetzt 5 Minuten für einen sehr besonderen Sneaker. Bei der Rolex haben wir alle 0,7 Sekunden einen Share verkauft. Das waren alles Zahlen, die hätten wir uns nicht ausgemalt. Und da sehen wir natürlich eine starke Adoption selbst im deutschen Markt. Und das war natürlich meine große Frage. Also die Deutschen gelten jetzt nicht als sonderlich affin für solche Sachen. Aber da würde ich momentan, basierend auf unseren Daten, zumindest sagen, das ist nicht ganz verkehrt. Ja.
Wie wählt ihr denn überhaupt Objekte aus? Also ich meine, klar, Sneaker, ich muss jetzt gestehen, ich kenne mich mit Sneaker ein bisschen aus, aber nicht viel. Ich würde jetzt nicht wagen zu sagen, der Sneaker wird nach dem Verkauf dann auch durch die Decke gehen, weil es soll ja auch als Wertanlage dienen. Wie informiert ihr euch, wie wählt ihr aus? Kriegt ihr Dinge angeboten? Wie läuft das?
Genau, also wir machen das eigentlich in einer gewissen Weise ein bisschen wie ein Venture Capitalist. Also wir haben Montag ist Asset Day, da gibt es sozusagen für alle verschiedenen Asset-Klassen jeweils ein großes Meeting, da schauen wir uns die dementsprechenden potenziellen Deals an. Wir machen das als allererstes sehr datengetrieben. Also wir schauen uns auf verschiedenen Plattformen die Auktionsergebnisse an, wir schauen uns die Wertentwicklungen an über Zeit, deswegen wir kaufen jetzt auch kein Asset, das irgendwie vor 3 Monaten rauskam, sondern die letzte Uhr war von 1981, dann gab es jetzt eine Leica-Kamera von 1969, wo wir nachvollziehbar zeigen können, wie ist es über die Zeit jetzt gewachsen, was gab es für Auktionsergebnisse, wie können wir die Daten vergleichen. Und dann geht es eigentlich in den nächsten Punkt, wenn wir sagen, okay, das und das Asset könnten wir spannend finden, dann geht es um das Thema, wie rar ist das? Wie ist die Historie, wie ist sie nachgewiesen? Unglaublich wichtig, Zertifizierung etc. und so weiter und so fort. Und dann gehen wir in die Verhandlung. Wir kriegen auch Sachen angeboten, das lehnen wir momentan noch dankend ehrlich gesagt ab, weil wir uns nach und nach anschauen, wo kriegen wir wirklich sehr hohe Qualität zu einem Preis, der attraktiv ist für unsere Leute? Weil für mich ist ja ganz klar, das eine ist sozusagen, dass jetzt an Leute, also mal eine Community an Leuten zu schaffen, die sich in den Sneaker oder in den Oldtimer oder in den NFT investiert haben, ist das eine. Aber wir wollen natürlich auch sehr attraktive Einstiegspreise bieten, weil das Ziel ist ja sozusagen, das dann innerhalb von 12 bis 36 Monaten zu auktionieren und auf der anderen Seite es auch zum Trading anzubieten, was wir jetzt Ende des Sommers launchen werden, wo du sozusagen deine Anteile mit anderen Nutzern traden kannst. Und dafür müssen wir eine spannende Preisfindung finden, aber auch vor allem sicherstellen, dass die Wertentwicklung aus unserer Sicht nachhaltig ist. Und das machen wir dazu nochmal dann mit Experten aus den dementsprechenden sozusagen Verticals. Wir haben jetzt zum Beispiel für Autos haben wir eine ehemalige Chefin von RM Sotheby's, die uns da nochmal sehr klar berät. Also machen wir so eine Mischung, zuerst datengetrieben, dann Expertenfeedbacks, auch nochmal, worauf man achten muss. Dann schauen wir uns nochmal die Daten an, dann gehen wir in die Verhandlung. Das führt auch dazu, dass wir uns 150 Assets anschauen und davon nur eins in die App kommt. Was zwangsläufig ein ziemlich anstrengender Prozess ist, der aber bis jetzt zumindest auch zeigt, dass es funktioniert.
An dieser Stelle ein paar Worte zu unserem Werbepartner Microsoft Teams. Microsoft Teams hilft Wincopter dabei, ihr Business voranzutreiben. Wincopter zeigte live über Teams, was ihre Drohnen so können. Somit haben sie die Möglichkeit, mehr Kunden zu erreichen, sowie mehr Menschen mit lebensrettender Medizin an entlegenen Orten zu versorgen. Mehr dazu erfährst du unter microsoft.com/teams.
Bei einer Uhr kann ich mir noch vorstellen, wie man die lagert. Wie ist es denn mit Autos? Also die werden ja sicherlich auch gut gelagert werden müssen. Da muss man sich ja auch Gedanken machen.
Absolut, wie ist denn das mit der Logistik? Die Frage bekommen wir immer wieder. Das ist ja vollkommen verständlich. Also erstmal, wie lagern wir die kleineren Assets? Die kommen alle in Bankschließfach, versichert etc. Ja. Wir haben da auch nette Leute hier in Berlin, also große Bankschließfachthematik, die mir mittlerweile, glaube ich, ein bisschen auf die Nerven gehen, weil wir irgendwie alle jede Woche 8 neue Bankschließfächer haben wollen und wir mittlerweile so eine halbe Wand, also wir drohen mit Umsatz und sind auf der anderen Seite, jetzt nach und nach müssen wir vielleicht gucken, ob es da noch eine nächste Option für die Bankschließfächer gibt. Das ist relativ klar, bei Uhren, bei Sneakern, alles, was da reinpasst, kommt da rein. Bei Oldtimern haben wir starke Partner und ich glaube, das sieht man auch meistens in Berlin, ist das zum Beispiel die Remise, wo dann sozusagen viele Oldtimer aufbewahrt werden, 24 Stunden Security, gute Temperatur, Mechaniker etc. Und so haben wir da sozusagen Partnerschaften, wo diese Oldtimer sehr gut gelagert werden, sehr klar darauf aufgepasst wird und vor allem aber mit ganz vielen anderen Oldtimern von Leuten, die sie privat besitzen, sozusagen zusammen sehr sicher dann gelagert werden. Mhm. Das ist,
genau. Okay. Wie ist es denn, wie verkauft ihr die Dinger dann selber, die Sachen, oder gebt ihr die in Auktionen? Wie läuft das, wenn nach der Zeit, wenn die abgelaufen ist, zum Beispiel nach 36 Monaten?
Genau, also wir werden selber Auktionen machen. Es gibt schon die ersten Gespräche, beziehungsweise wir wurden sehr aktiv angesprochen von auch Auktionshäusern, ob man da nicht Partnerschaften machen möchte. Da sind wir jetzt gerade noch dabei, das zu evaluieren. Für uns erstmal ist wichtig, wir wollen die auch eine Zeit lang halten. Für mich, uns geht es nicht darum, jetzt zu sagen, nach 2 Monaten, wir flippen das. Mhm. Und aber ganz klar, also ich will das danach nicht jetzt einfach irgendwo zu einer Auktion geben und sagen, macht mal, nein, das wollen wir. Ich glaube, das würde auch unserer Idee und unserem Purpose widersprechen. Was ich aber nicht ausschließen würde, ist, dass wir da auch mit relevanten und großen Auktionshäusern eine Kooperation machen, um sich zu überlegen, dadurch, dass jetzt alles digital ist, was uns natürlich etwas in die Karten spielt, gibt es da schon verschiedenste Modelle, die wir uns angucken.
Genau. Wie ist es denn jetzt mal Worst Case? Nehmen wir mal an, ihr habt euch für einen Sneaker entschieden und am Ende bei der Auktion kommt doch nicht so viel, vielleicht kommt auch gar nicht mehr Geld raus. Könnt ihr Gewinn garantieren? Wie sieht das aus?
Nein, ganz klar. Risiko, keine garantierte Rendite. Und das ist sicherlich ein ganz klarer Teil, den man dabei sagen muss. Wir sagen, wir sind natürlich sehr gut im Vorauswahlprozess und wir probieren da sehr klar die Cherries rauszuholen, die natürlich dann sehr gute Historie haben, sehr rar sind, wo wir sagen, die haben Zeitgeist. Das werden Leute in 24 bis 36 Monaten noch sehr, sehr gut finden. Beispiel ist natürlich da sehr besondere Rolex-Uhren. Also wir haben eine Rolex Daytona, die sehr ähnlich an dieser Daytona ist von Paul Newman, die dann damals für, glaube ich, knapp 17 Millionen über den Tisch gegangen ist, wo wir das relativ sicherstellen. Aber nein, wir sind jetzt nicht wie vielleicht irgendeine andere Plattform, die dann über Real Estate sagt, hier ist deine Dividende. Und können damit aber wiederum auch sicherstellen, dass wir sehr hochwertige, gute Assets haben. Also das ist sicherlich, glaube ich, schon auch ein Teil. Ein Dividendentitel ist eben was ganz anderes, als es dementsprechend klarer Wertsteigerungstitel. Wenn man jetzt mal die Brücke zu den Aktien bauen würde, dann hat das sicherlich, gibt es ja auch da viele, die keine Dividende zahlen, weil sie sagen, wir kommen über das Thema Wachstum, und andere, die ganz klar Dividendentitel sind.
Ich kann auch als Kunde sicherlich auch selber bestimmen, wie hoch ich als Risiko mitgehe, weil ich ja auch verschiedene Anteile kaufen kann. Ne? Also ich kann ja auch sagen, ich kaufe mir von der Rolex einen Anteil für 50 Euro und dann ist gut.
Genau, das ist auch die Idee. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, ist Diversifikation. Deswegen sagen wir, also wir glauben, dass bis 2025 Collectibles die nächste relevante Assetklasse neben Krypto und Stocks werden und auch genauso wie du in Krypto hoffentlich nicht nur eine Sache kaufst oder vor allem mit Aktien nicht sagst, Mensch, also ich glaube, der Elon Musk, der kriegt das nochmal hin, das wird nochmal 3x werden, gibt es auch dann Diversifikation. Und das wollen wir den Leuten zur Verfügung stellen, weil das ist ja genau das Thema. Wenn wir bei dir jetzt sagen würden, wir haben irgendwie 5.000 Euro zur Verfügung, komm, lass uns einmal einen Schuh kaufen zusammen, dann ist die Diversifikation eher mittelmäßig. Und genauso wie du sagst, du kannst das selber steuern, du kannst auch zum Teil natürlich dann später nachkaufen, was wir natürlich merken, als wir dann gestartet sind und plötzlich die Assets unglaublich schnell ausverkauft waren und Leute, die jetzt im März kamen, sagten, oh, da will ich aber auch noch investieren, wir sagten, naja, der ist leider ausinvestiert, es gibt halt nur 100 Anteile und bei 100 Anteilen, wenn die weg sind, sind die weg. Also sich darüber nach und nach auch sein Portfolio aufzubauen, zu diversifizieren, zum Teil zu verkaufen, zum Teil neu zu kaufen, weil damit, und ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis, hat man die größte Sicherheit, dass man langfristig auch Gewinne hat. Ja, und wenn du jetzt enorm zum Beispiel, wir haben jetzt ein super spannendes Asset, wir haben jetzt gerade, ist gerade angekommen, ein Jordan-Trikot 1985, originally signed, aus der anfangs ersten Saison haben wir gerade bekommen. Wenn du jetzt sagst, okay, da glaube ich total dran, dann ist es natürlich an dir, ob du da jetzt 500 Euro reinmachst oder jemand anderes sagt, ja, das ist wahrscheinlich nicht schlecht, aber ich mache nur 50 oder so wie andere Leute auch 5.000. Ja. Und ich glaube, das ist ja das Spannende oder was wir selber auch total spannend finden, das sind emotionale Assets. Also passionate getrieben, emotionale Assets, wo man Bezug zu hat, wo ich sage, okay, glaube ich, dass der Jordan-Hype weitergeht, dann ist so ein Trikot aus 1985 wahrscheinlich ein gutes Investment. So, und da gibt's natürlich verschiedenste Möglichkeiten, aber der Unterschied, ich wüsste jetzt nicht, dass Leute total emotional eine Bertelsmann-Aktie kaufen oder eine Allianz-Aktie. Ja, das ist natürlich bei einer besonderen Uhr, ja, eine Daytona Rolex in einem sehr guten Zustand von 1980 mit perfekter Historie, ist ein emotionales Asset, selbst wenn ich sie zum Teil nicht trage. Und da sollte man wieder die Frage stellen, was für Leute tragen 100.000 Euro Uhren? Mhm. Ja, das ist auch ein großes, also ich stelle mir die Frage wirklich. Ich sage, also wer läuft denn auf der Straße mit sowas rum? Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Ja, oder Sneaker entsprechend.
Das ist wieder was anderes, weil bei den Sneakern hast du, die Sneaker dürfen nicht getragen werden.
Nee, also eben genau. Ja.
Genau, die verlieren genau ihren Wert. Ja, bei der Uhr ist es ja nicht so. Also ja. Die Uhr könntest du dir ja hinlegen und könntest sagen, ich trage die jetzt, während ich zum Edeka gehe, so ungefähr. Also das ist schon das grundlegend anders. Ein Auto kann ja auch gefahren werden, das verliert natürlich ein bisschen Wert. Ja. Aber bei den Sneakern ist es, und das, da sieht man es bei den Sneakern am stärksten, das sind eigentlich Museum-Grade-Things. Ja, also dann gibt es noch, wir haben jetzt ein paar Gespräche, da gibt es ein paar Rapper, die brauchen das dann für ihre Videos. Und dann gibt es natürlich ein paar Style-Icons, die das dann auch tragen. Aber auch da, wer trägt denn heute einen 30.000-Euro-Schuh? Der in dem Moment, wo du ihn getragen hast, ich will jetzt nicht lügen, aber mindestens wahrscheinlich 50% an Wert verloren hat. Ja. Ja? Also eigentlich sind die nur noch für hingestellt als Asset und als Finanzprodukt. Und das sehen wir bei den Uhren natürlich ähnlich. Und das sehen wir bei Autos sowieso schon. Das sieht man jetzt in anderen Asset-Klassen wie zum Beispiel Kameras, glaube ich, ein total spannendes Thema mit Leica. Und das sehen wir mit dem Thema NFTs sicherlich auch. Ja? Also das sind sozusagen diese Mischung aus Finanzinstrument und etwas, was Emotionen auslöst und emotionaler ist als ein normales anderes Finanzinstrument, eigentlich sehr gut. Und zeigt aber wiederum auch, dass das gerade Blockchain und die Technologie natürlich da jetzt eine enorme Veränderung reingebracht hat. Und auf der einen Seite junge Leute reingebracht hat und auf der anderen Seite wir im Potenzial wahrscheinlich vor einer riesen Wachstumskurve im Thema Collectibles stehen, weil dieser ganze digitale Bereich noch in keinster Weise ausgeschöpft ist von den Leuten, die da eigentlich ziemlich viele Ass im Ärmel haben.
Du sprichst über Gewinne. Wie finanziert ihr euch denn selbst? Also wie kriegt Timeless genug Geld zusammen?
Genau. Also für uns ist es so, wir nehmen Fees, wenn du was kaufst. Das heißt, wir nehmen auf der einen Seite, nehmen wir jetzt mal das dementsprechende, du hast dich in irgendein Asset, sagst, Mensch, das ist super, du gehst um 11 Uhr in die App, du schaffst es noch früh genug, bevor die anderen reinkommen kommst in den Checkout-Flow und du kaufst für 100 Euro zwei Anteile. Dann nehmen wir immer 2% Service-Fee, also das ist die Sourcing, Tokenisierung etc., das Ganze ja sozusagen tokenisieren, und dann nehmen wir ein Verwahrungs-Fee. Und der Verwahrungsfee, das ist im Prinzip dann immer abhängig vom Asset. Da kommen wir wieder zu der Bankschließfach-Thematik zurück. Also bei einer Uhr und bei einem Schuh ist das eher so zwischen 2-3%. Das ist sozusagen dann die Verwahrung und die Versicherung, ganz wichtig. Und das ist bei einem Auto dann höher, da kann es dann eher bei 4-6% liegen. Kommt immer wieder darauf an, ob das dann, wenn es ein Flügeltürer ist, den wir gefühlt in Fort Knox unterbringen müssen, dann wird es wieder ein bisschen teurer. Das sind im Prinzip die Fees, über die wir uns finanzieren. Genau.
Du hast schon drüber gesprochen, dass ihr NFTs in Zukunft angehen wollt. Oldtimer ist ein Thema. Was gibt's denn noch für Pläne für die Zukunft? Wo wollt ihr die nächsten 100 Tage, 300 Tage, 600 Tage hin?
Ja, ich glaube, also auf der einen Seite, wie gesagt, wir sind jetzt so ein bisschen mehr als 100 Tage am Start. Und da gibt's ja immer so die logischen Schritte, ist sozusagen, was passiert in den nächsten 100 Tagen? So, und was passiert im nächsten Jahr? Das sind so die Themen, die für uns wichtig sind. Also in den nächsten 100 Tagen werden wir Trading launchen, das heißt, damit unsere Nutzer die Möglichkeit haben, selber zu entscheiden, wann sie aus einem Asset raus wollen. Also das ist auch ein super wichtiger Punkt, warum Leute abgehalten sind, weil es keine Asset-Liquidity gibt. Ja, also wie gesagt, nochmal zurück, wenn wir beide was kaufen, wann wir das losschlagen, das ist dann sehr unabhängig. Und somit ist die Power in die Hand des Nutzers zu geben, weil er damit sozusagen aus seinem Asset auch dann aussteigen will, zu welchem Zeitpunkt. Als nächstes werden wir auch mit dem ersten Auto starten. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr spannendes Thema, können wir noch nicht so viel drüber sagen, aber ich glaube, das wird ziemlich gut. Und auch das Thema NFTs wird relativ schnell jetzt kommen, ob das die nächsten 100 Tage genau klappt, aber ich glaube, in diesem Jahr sind wir da sicherlich noch ganz gut unterwegs. Genau, das sind so die Hauptthemen vom Thema Produkt und vom Thema Assets, was wir uns auch gerade sehr intensiv angucken, was ich sehr spannend finde und auch was also jetzt endlich mal irgendjemand machen muss, dass das mal ein bisschen offener wird. Und wenn wir das machen, bin ich froh. Und wenn sie was anderes macht, dann ja, kann ich nicht sagen, bin ich auch froh, aber dann ist es auf jeden Fall wichtig, ist das ganze Thema Kunst, Pop-Art. Ja, also wir schauen uns gerade fantastische Kunstthemen an zum Thema von IYY, von Koons, von Damien Hirst, von jüngeren Künstlern. Was kann man da machen? Weil auch da ist es so. Also ich weiß nicht, ob du mal probiert hast, ein IYY zu kaufen. Ich jetzt vorher sowieso nicht, weil ich nicht genug Geld hatte. Aber wenn man sich mal anguckt, was die gerade kosten, oder auch nehmen wir mal den absoluten Superstar, Banksy.
Ja, genau.
Dann, das ist schon auch plötzlich ganz schnell ein Rich Man's Game geworden. Also da bist du aber mit dem normalen Investable Capital aber sowas von raus. Auch das finden wir total spannend. Da reden wir auch gerade mit sehr interessanten Partnern drüber, wie man das gut machen kann. Und das ist sicherlich auch immer ein wichtiger Punkt für uns, genau wie vorher beschrieben. Die Verifizierung, die Analyse, die Daten, da sind wir, glaube ich, sehr, sehr stark drin. Und wir suchen uns dann aber auch richtig die Vertical-Experten, die nicht seit 3 Jahren da drin sind im Markt, sondern seit 20 Jahren und die mit uns zusammen auf diese Reise gehen und nicht probieren, uns was zu verkaufen, weil das ist, glaube ich, immer das andere. Also du würdest mich bestimmt auch total toll beraten, wenn du mir jetzt was verkaufst. Also ich glaube, da probieren wir diese adverse Selektion dann im Prinzip sozusagen auszuhebeln und die richtigen Leute bei uns auf die Seite zu holen. Ich habe dann auch noch eine Frage nicht. Wenn du dir jetzt aussuchen könntest, du darfst dir ein Asset aussuchen, das wir auf die Plattform bringen, wo du investieren kannst, was sonst kapitaltechnisch komplett drüber wäre. Was wäre das?
Oh Gott. mit Gegenfragen antwortet man, reagiert mir immer nicht so. Also ich muss gestehen, ich habe mir Benachrichtigung für diesen Ferrari Dino angemacht und warte da gespannt auf das Auto, weil das ist etwas, was ich mir nie leisten könnte alleine. Also sind wir genau bei dem Punkt. Mhm. Ja, was sonst noch? Was als Technikredakteur mich natürlich immer interessiert, ist historische Technik, die auch Sammlerwert irgendwie hat. Also für iPhone 1 braucht man jetzt, glaube ich, nicht sammeln, aber zum Beispiel bestimmte Mac-Modelle. Es gibt ja zum Beispiel die Apple ersten Macintosh-Rechner. Also sowas würde mich natürlich auch nochmal interessieren, wenn man da irgendwie mit sich beteiligen könnte.
Da gibt's also auf der einen Seite, wir gucken uns ehrlich gesagt lustigerweise gerade sowas an. Also ein paar Themen, gibt's auch gute Sachen, den allerersten iPod und sowas. Also da gibt's schöne Sachen, original unterschrieben von Steve Jobs. Und
ja, siehste, genau.
Genau, das ist so richtig. Und dazu eine Sache, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber das finde ich, also da geht mir ja das Herz auf. Wir werden nicht genug Geld haben dafür und überhaupt. Aber es wird gerade als NFT der Source Code des Internets versteigert.
Ach, guck an. Nee, das habe ich tatsächlich noch nicht mitbekommen.
Und das ist so cool, ja, also es wird versteigert, das hat er dann sozusagen von dem Charitable-Thematik und der wird jetzt bei Sotheby's versteigert, ich glaube, was hat er, guck mal, seit heute fängt das Bidding an, glaube ich, und das hört am 30. Juni auf und das besitzt du als NFT und du hast noch verschiedene andere sozusagen dann Zusatzthematiken, die dazu sind, aber das ist einfach, das ist ein part of history. Ja, ja, also das, weswegen wir beide jetzt gerade einen Podcast aufnehmen können über unsere Laptops. Also da, es gibt einfach so viele coole Sachen in der Zeitgeschichte, die ganz klaren finanziellen Wert haben, aber die bis jetzt, also nehmen wir jetzt mal, was du auch gerade sagst, mit dem Mac, das hat halt ein reicher Mensch an einen anderen reichen Menschen verkauft und dann haben sie es wieder über Sotheby's, keine Ahnung was. So, und das ändern wir jetzt, weil jetzt dürfen wir alle mitmachen, so ungefähr.
Cool, ja, ich glaube, der Hinweis, dass man sich das Internet kaufen kann oder mitspeichern kann, ist, glaube ich, ein sehr guter Schlusshinweis.
Vielleicht nennen wir die Folge so.
Ja, genau.
Kaufen wir das Internet.
Kommt ja selten vor, dass wir so große Investitionshinweise noch geben, aber finde ich cool. Ja, Mensch, das gucke ich mir mal an. Also ich denke auch nicht, dass ich da gewinnbringend mitbieten werde können, aber vielleicht klappt es ja bei euch, dann kaufe ich mir einen Anteil vom Internet.
Ja, nee, ich glaube auch, da sind wir noch nicht so weit. Aber ich glaube, alles in der Zukunft, da werden wir dann so weit sein.
Alles klar. Ich danke dir fürs Gespräch, Jan. Ciao.